Ja, lass uns dem König einen großen Applaus geben. Ja, wir erheben den Namen Jesus, den Namen, der über alle Namen steht. Über alle Gewalt und alle Herrschaft. Es ist der König, der wiederkommt. Und es ist der König, der dein Herz erobert hat. Halleluja. Herzlich willkommen hier bei uns in der Homebase, in der City Church. Im Herz der Stadt Zürich. Wir sind mitten in der Serie «The Power of the Church», Kraft der Kirche. Und wir werden heute über das Thema Offenbarung reden. Und über Offenbarung reden nützt ja gar nichts, wenn wir keine Offenbarung haben. Einverstanden? Darum werden wir um Offenbarung beten. Und das werden wir jetzt machen. Und dann bitte ich euch, nochmal aufzustehen dafür, dass wir uns nochmal am Heiligen Geist öffnen tun. Im Bewusstsein, dass das, was der Petrus erlebt hat, wo Jesus ihn gefragt hat, und für wen haltest du mich? Dass die Antwort, die der Petrus gegeben hat, der hat nämlich gesagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, du bist unser Erlöser. Dass die Antwort nicht aus dem Petrus selber rausgekommen ist, sondern wie es Jesus gesagt hat, die Antwort hat ihm der himmlische Vater eingegeben. Und jeder Mensch, der erkennt, dass Jesus Christus Sohn Gottes ist, steht auf dem Fels der Erkenntnis. Und dein Leben hat eine völlig neue Grundlage bekommen, eine völlig neue Unterlage. Ein neues Fundament, dass Jesus Christus dein persönlicher Erlöser ist. Vater im Himmel, ich bitte dich für die Offenbarung vom Sohn Gottes für unsere Church an diesem Morgen. Red du in unsere Herzen hinein. Wir strecken unsere Herzen gegen, wir opfern alle unsere eigenen Gedanken, rühren sie weiter weg und sagen, erfüll du uns mit deiner Erkenntnis, Vater im Himmel. Dass unsere Erkenntnis nicht aus Fleisch und Blut ist, sondern dass sie vom himmlischen Vater empfangen ist. Ich bitte dich das auch für alle Online-Hörer, dass eine göttliche Offenbarung ins Herz reinfährt und dich ganz ausfüllen tut mit der Herrlichkeit von Gott. Sei gesegnet. Amen. Ich bin extrem glücklich, dass wir das Thema haben, wo es um die Church geht. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du aus dem Fenster raus schaust, bei dir daheim. Ich habe den Eindruck, in 3 Jahren könnte die Welt komplett anders aussehen. Komplett anders aussehen. Wie sich das alles entwickelt, wirtschaftlich, wie sich das alles politisch entwickelt, wir können es nicht voraussagen. Aber etwas können wir voraussagen. Dass wenn sich die Welt verändert, dass sich auch die Braut von Jesus Christus nicht gleich kann weiterbewegen, wie sie das die letzten 60 Jahre gemacht hat. Ich habe es am letzten Sonntag gesagt, aus dem Wort Gottes heraus wissen wir, dass die Gemeinde von Jesus Christus durch nichts überwunden werden kann. Jesus hat das gesagt, die Pforten der Hölle können meine Ekklesia, meine Gemeinde nicht überwinden. Nur etwas kann der Gemeinde schaden. Wisst ihr, was es ist? Schläfrigkeit. Gemeinde ist in einem Dornröschen-Schlaf. Und während wir hier in Mitteleuropa in einem Dornröschen-Schlaf sind und Gemeinde perfektioniert haben, um noch besser herauszufinden, wie wir noch mehr könnten die ganze Gemeinde um uns selber trüllen lassen, während dieser Zeit ist weltweit Gemeinde Christi unter Druck, unter Verfolgung und wird poliert zu Hochglanz, weil Diamanten entstehen unter Druck. Aber wir in Europa, wo im Grunde genommen jetzt für die moderne Zeit die Wiege ist von der Reformation, wo Gott gewaltig hineingeredet hat, wir sind am Schlafen in einer Wohlgefälligkeit, die uns wirklich verpassen lässt, für was Brut Christi und der Leib wirklich parat ist. Das ist die harte Botschaft. Wisst ihr was, wenn ich sage, in 3 Jahren kann die Welt anders aussehen? Ehrlich gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn einige von uns dann würden im Wald wohnen. Ohne Witz. Es kann gut sein, dass so dramatische Veränderungen in unsere Schweiz hineinkommen, in Europa, dass es dir schwerfällt, als Christ überhaupt noch in dieser Gesellschaft zu funktionieren, weil du müsstest Dinge machen, wo du schlichtweg nicht mehr mit deinem Glauben kannst verantworten. Es kann sein, dass es noch 10, 20, 50 oder 500 Jahre geht. Aber eins ist sicher, es wird wieder eine Verfolgung auf den Leib Christi kommen. Die wird kommen. Und ich sage euch, liebe Leute, darum ist mir das so wichtig, dass unser Herz weit offen ist für Jesus. Jetzt leben wir in einer Zeit vom Schlaraffenland. Uns allen geht es sehr gut. Selbst wenn du arbeitslos bist, selbst wenn du nicht arbeiten kannst, du hast ein Einkommen und du hast immer noch mehr als der grösste Teil auf der ganzen Welt, der Rest der Welt hat. Jeder im Drittweltland will mit dir tauschen. Uns geht es extrem gut. Wir haben Freiheit. Wir haben Zugang zum Evangelium. Leute, wie wäre das, wenn Gott seine Gemeinde schon jetzt aus dem Schlaf heraus wecken könnte? Versteht ihr meine Worte? Wie wäre das, wenn Gott dich jetzt schon aus dem Schlaf heraus wecken könnte? Nicht erst, wenn du im Wald wohnst. Oder vielleicht wirst du dann gar nicht in den Wald ziehen. Vielleicht wirst du in deiner Schläfrigkeit weiter dösen. Bis zum bitteren Verwachen merkst, hey, da wollte ich nicht landen. Ich fände es die grösste Ehre, wenn wir verwachen für Gott, für Jesus Christus. Nicht nur die City Church, aber der Lieb Christi. Ein Impact hätten wieder in unsere Gesellschaft hinein. Unsere Gesellschaft würde prägen. Seelen würden retten. Wow. Das will Gott tun. Er ist es am Tun. Und er sucht dich. Und darum reden wir über das Thema «The Power of the Church». Wie es ein Weckruf ist vom Heiligen Geist an uns alle. Ich würde gerne eine kleine Zusammenfassung machen vom letzten Sonntag. Und ich habe vier Begriffe. Und wir haben ein Mikrofon da, wo der Rafa wird ein bisschen durchgehen. Und ich bitte einfach jeweils zu jedem Begriff, jemand, der letzten Sonntag da war, ganz kurz ein, zwei Sätze zu dem Begriff sagen, damit die nicht dabei waren, eine Idee bekommen, über was hat Gott mit uns geredet. Der erste Begriff, den ich Ihnen gebe, ist die Braut. Wenn du da bist und etwas aufgeschnappt hast, streck rasch deine Hand auf und sag ein, zwei Sätze zur Zusammenfassung. Die Braut, erster Begriff.
Hallo? Ja. Ja, eben, dass wir alle Brut Christi sind.
Sag noch ein, zwei Sätze mehr. Was bedeutet das für dich persönlich? Was habe ich gesagt? Was hat Gott zu uns allen geredet?
Ja, dass er uns liebt und mit uns vereinen will.
Thanks. Zweiter Begriff, der Lieb. Ein bisschen schüchig gemeint, hä?
Also das Verhältnis, dass die Gemeinde Brut ist und wir in der Vorbereitung stehen, bis der Herr wiederkommt, dass wir uns bereit machen, dass wir rein sind, rein bleiben und einen heiligen Lebensstil suchen, dass er, wenn er kommt, eben eine reine Brut darf in Empfang nehmen.
Thanks. Das ist nochmal eine Ergänzung zu der Brut. Sagt noch jemand etwas zum Lieb?
Wir sind sein Lieb, seine Füße, seine Hände, sein Maul. Er kann selber nicht etwas machen, wenn wir Menschen das machen für ihn. Er ist der Kopf und wir, ja, wir sind die gehen und reden.
Glory. Dritter Begriff, Ekklesia. Da, noch ein bisschen höher aufstrecken. Ist er noch ein bisschen schüchig gemeint? Aber es kommt.
Das ist ein Begriff, der heisst die Herausgerufenen. True. Und wir sind Kirche und wir sind dazu da, dass wir das Evangelium mit der Welt austragen.
That's right. Letzter Begriff, der Fels.
Der Fels ist nicht der Petrus, sondern der Fels ist die Erkenntnis. Und er hat.
Was hat er für eine Erkenntnis gehabt?
Dass Jesus der Erlöser, der Messias ist.
Halleluja. Danke euch vielmals, alle, die mitgeholfen haben. Es ist ein Zeichen für die Kirche, dass eben alle reden. Und das ist man sich nicht so gewöhnt. Das ist jetzt der Vorteil von uns, dass wir das noch machen können. Ich finde es der Hammer. Ja, wir gehen rein in das Thema Offenbarung. Und ich möchte euch wiederum vom Bekannten ins Unbekannte führen. Für viele sind auch die Lehre, wo wir jetzt, ist die Lehre, die wir jetzt hören, bekannt. Ihr habt das schon mal gehört. Es ist nicht neu für euch. Aber Jesus Christus hat seine Lehre auch immer so aufgebaut, dass er von etwas ganz Bekanntem, von einem bekannten Vorgang, immer tiefer gegangen ist, bis die Menschen eine neue Erkenntnis hatten. Und der Matthäus 16, wo unser Grundtext ist für die Celebrations, wo wir momentan drinstehen, wo heisst der Vers 1, 2, 3, und ich glaube, es geht noch weiter. Der Matthäus 16 gipfelt im Vers 19, wo Jesus an Petrus sagt, ich will dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Also das ist eigentlich die Essenz von der Erkenntnis, wo Jesus, wo der Petrus hatte, dass Jesus der Sohn Gottes war, ist, dass der Jesus nachher sagt, auf die Erkenntnis, dass ich der Messias bin, will ich erstens meine Gemeinde aufbauen und zweitens, Petrus, ich will dir den Schlüssel geben zum Reich Gottes. Und Leute, genau diesen Schlüssel brauchen wir. Du brauchst den Schlüssel zum Reich Gottes. Später hat Jesus Christus die Verheißung, dass er den Schlüssel zum Reich Gottes geben will, nicht nur an Petrus geben, sondern allen seinen Jüngern. Mit anderen Worten, der Schlüssel für das Reich Gottes ist auch für dich heute Morgen da. Damit der Schlüssel aber auch wirklich funktioniert, gut in deiner Hand liegt und dass du ihn anwenden kannst, müssen wir wirklich auch verstehen, was es heisst, eine Offenbarung von Jesus Christus zu haben und wie wichtig es ist, dass du eine persönliche Offenbarung von Jesus Christus hast. Wir starten gerade mit Matthäus 16. Der Petrus war ein Nachfolger von Jesus und trotzdem hat er nicht genau gewusst, wem er nachfolgt. Ein markanter Punkt in seinem Leben war, wo er Jesus gesagt hat, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hat ihm zur Antwort gegeben, diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben, von sich aus kommt kein Mensch zu dieser Einsicht. Du kannst nicht Christ werden, indem du reformiert oder katholisch geworden wirst. Du kannst auch nicht Christ werden, indem du in eine Kirche hineinhockst. Du kannst nicht Christ werden, indem du dich an einer Kirche anschliessen tust. Du kannst nur Christ werden, ein Sohn oder eine Tochter von Gott, wenn du mit deinen Herzensaugen erkennst, wer Jesus Christus ist. Das ist der Power, das ist Eintrittsbillett, das hebt uns ab von allen Religionen. Du kannst nicht einfach so konvertieren aus einer guten Laune raus oder weil du musst heiraten und deine Frau schon Christ ist, wirst du auch noch Christ. Es geht nicht. Leute, das Volk Gottes ist persönlich ausgewählt vom Heiligen Geist, von unserem Vater im Himmel und jeder, der dazugehört, hat Jesus Christus persönlich erkannt. Amen. Das ist ganz wichtig zum Verstehen. Weil in dem Erkennen vom Sohn Gottes ist Kraft, die du auch brauchst, um ihm nachher nachzufolgen. Ich würde nie einen von einem irgendetwas erwarten oder verlangen, was Jesus Christus gelehrt hat, wenn er nicht persönlich eine Begegnung gehabt mit Jesus Christus. Kein Mensch ist fähig, seine Feinde zu lieben. Kein Mensch ist im übertreiten Sinn fähig, seine Hand abzuhacken, wenn sie sich zur Sünde verführt. Kein Mensch ist fähig, alle Völker zu Jünger zu machen. Kein Mensch ist dazu fähig, und wir dürfen das von niemandem einfordern, es sei denn, die Person hat eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus gehabt und empfängt den Auftrag von Jesus Christus. Bergpredigt, wie wir Christen leben sollen, ist nicht für die Welt. Ich muss nicht von meinem Nachbarn erwarten, dass er das Wort Jesus lebt. Ich kann das nur von den Menschen erwarten, die eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus hatten. Versteht ihr? Logischerweise, wenn sich die Kirche vermischt mit jensten Leuten, die Jesus nie gesehen haben, sondern irgendeiner Religion nachrennen, dann passiert genau das, was Jesus gesagt hat. Ihr seid Salz und das Licht dieser Welt. Wenn aber Salz seine Kraft verloren hat, sag mir, mit was sollen wir denn noch salzen? Dann wird die Welt einfach über euch hineingehen, wie man über kaputtes Salz läuft. Die Kirche hat nur Kraft, wo Jesus erkannt wird. Jetzt kommt einer von meinen aktuellen Lieblingsversen. Hebräer, Kapitel 10, ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Hebräer, Kapitel 8, Vers 10. Ein paar Legastheniker unter uns. Ich habe immer schon ein bisschen Mühe mit den Zahlen. Ich weiss bis heute nicht, wie alt ich bin. Aber der Herr weiss es, er kennt sogar die Anzahl von meinen Haaren auf dem Kopf. Wir haben das, ja auch einfach. Also gut, Schätzung. wir haben das Zitat aus dem Jeremia 31. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, sagt Gott. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann andere noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Ein Hammertext, eine Hammeraussage, wo Gott am Jeremia das Wort ins Maul gelegt hat. Und wisst ihr, bei dem Zitat, wo der Schreiber vom Hebräerbrief, wir wissen nicht genau, wer es geschrieben hat, der Brief, der einzige im Neuen Testament, wo Verfasserschaft menschlicher Herkunft unbekannt ist. In dem Text spürst du das Herz von Gott. Wie, ich weiss nicht wo sonst. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz, es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Auf was nimmt da Gott Vater Bezug? Er nimmt Bezug auf die 10 Gebote und auf das Gesetz, das er bereits gegeben hat. Und das Gesetz war auf was geschrieben? Auf Stein war es geschrieben. Gott hat das mit seinem Finger auf den Stein geschrieben und er hat das seinem Volk gegeben. Und noch während er das Gesetz aufgeschrieben hat, wissen wir, was passiert ist im Tal unten, wo während Mose auf dem Berg war. Die Israeliten haben es schon gebrochen, bevor sie es hatten. Sie haben sich nämlich im Götz gemacht in dieser Zeit ein goldenes Kalb. Und wo der Mose mit dem Gesetz, mit dem Herzstück oben runtergekommen ist zu seinem Volk, voller Freude, dass sie endlich Anweisungen haben, wie sie sich bewegen sollen, ist er zusammengeklappt. Es war einer der ganz schlimmen Momente in der Weltgeschichte. Die Israeliten haben das Gesetz dann nachher noch einmal bekommen. Aber ich kann euch sagen, sie haben es nie gehalten. Und sie haben es nie von Herzen gehalten. In Jeremia heisst es auch, dass das menschliche Herz unheilbar krank ist. Das menschliche Herz ist unheilbar krank und sucht nicht den Willen von Gott. Und wenn du am menschlichen Herz oder wenn du einem Menschen ein Gesetz gibst, sagst, machst das oder dieses, musst selbst oder jenes machen, dann kannst du ganz sicher sein, der Mensch sucht sich einen Ausweg, dass er genau das nicht machen muss. Wenn das Gesetz eine breite Strasse ist oder eine Brücke, wo würdest du den Menschen finden? Am Geländer würde hängen. Aber sicher nicht in der Mitte der Strasse. Und sagen, oh, ist das ein schönes Gesetz. Ich liebe es, den Willen vom Herz zu tun. Das ist passiert, weil das Volk Gott nicht erkannt hat. Sie haben nicht gewusst, mit wem sie es zu tun haben. Darum haben sie sich bedroht gefühlt von den Aussagen von Gott. Ist heute nicht anders. Ist heute nicht anders. Wenn wir mit unserer Moral, mit unseren Werten, das Wort Moral ist schon ein bisschen schwierig, aber mit unserer Werten, mit unserer Ethik, was Jesus uns gelernt hat, wenn du in der Pause anfängst darüber zu reden, wie du lebst, wie du Beziehungen pflegst, wie du gerne Steuern zahlst, wie du niemanden hinterziehst, wie du in jedem Fall immer das Geld an der Kasse zurückgibst, wenn es dir zu viel geben, wie du dich auf deine Ehe vorbereitest, wie du deine Eltern ehrst, wie du mit deinen Feinden umgehst, wenn du deine Werte erzählst und lebst, dann fühlen sich die Leute bedroht. Wie sie denken, ich muss das auch. Und sie wissen, ich kann es nicht. Und Gott leidet darunter. Und wisst ihr, was er am meisten darunter leidet? Dass man ihn nicht erkennt. Er leidet nicht darunter, wenn man sein Gesetz missachtet. Und auch heute nicht. Ich kann dir sagen, wenn du in der Sünde lebst, also wenn du das Ziel verfehlst, wenn du Gottes Wort zwar kennst, aber nicht danach lebst, Weißt du, warum ist Gott verletzt? Meinst du, es macht ihn fertig, dass einer mehr sündigt noch? Nein, es ist viel mehr das, was dahinter steht. Komme ich zum nächsten Vers. Klick. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Das verletzt Gott, wenn sein Volk ihn nicht erkennt. Wenn mein Sohn von der Schule heimkommt und mich nicht mehr kennt, das würde mich fertig machen. Wenn er vergessen will, wer sein Vater ist, logischerweise würde er auch nicht mehr auf mich hören. Und so geht es Gott. Menschen haben vergessen, wer Gott ist. Sie erkennen ihn nicht mehr. Und das gesamte Alte Testament läuft unter dem Schmerz. Gott sei mein Volk, erkennt mich nicht. Sie merken nicht, wer ich bin. Und darum stellen sie sich logischerweise auch gegen mich. Aber das kommt in zweiter Linie. Und darum die Tiefe vom Hebräer 8. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Halleluja. Der Heilige Geist ist ausgegossen. Werden wir nachher noch drüber lesen. Und er hat dir im Herzen Offenbarung geschenkt von Jesus Christus. Wenn du erkennst, wer Jesus Christus ist, dann ist das Gesetz Gottes in dein Herz geschrieben. Und es ist nicht mehr auf einer steineren Tafel in deiner Hand. Halleluja! Und das ist das Volk Gottes und das ist in meinem Leben passiert. Gott hat einem Teenager, damals 19, sagt man immer noch Teenager, sein Gesetz ins Herz geschrieben. Und er hat einen freiwilligen Liebhaber von Gott gefunden in mir. Ich habe niemals Gesetzestafeln in Empfang genommen. Niemals. Und ich bin froh um jeden, der es nicht macht. Aber wenn der Herr das Gesetz ins Herz schreibt, dann ist alles neu. Und dem sagt man, der neue Bund, der geschlossen ist mit Jesus Christus. Das sind Nachfolger von Jesus, wo der Vater ins Herz schaut. Und er sieht in deinem Herz sein Gesetz geschrieben. Wow! Stark! Das passiert durch Offenbarung. Viele haben sich gefragt, nächste Folie, warum hat die erste Kirche so eine Kraft gehabt? Apostelgeschichte oder die Taten des Heiligen Geistes oder Kirchengeschichte, erste paar Kapitel, wie du es auch immer nennst, ist aufgeschrieben, wie Gott gewirkt hat und was die Gemeinde für einen Power gehabt hat. Ich lese da aus Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Ganz am Anfang, ganz, ganz jung, kurz nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist oder Pfingsten. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in engster Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigen Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Das war der Power der ersten Kirche. Und der Grund war, Jesus war präsent. Der Geist Gottes war ausgegossen. Es war nicht mehr das Gesetz, mach das nicht, von dem ein bisschen mehr, von dem ein bisschen weniger, ich erwarte dann von dir, bla bla bla. Leute, Gott hat auf die Welt runtergeschaut und er hat Männer und Frauen gesehen, die ihn geliebt haben von ganzem Herzen. Der Petrus hat nach seiner ersten Predigt, nach wo sich 3000 Menschen gerade Christus angeschlossen haben, müssen erklären, was jetzt eigentlich passiert ist. Bei der Ausgüssung vom Heiligen Geist. Und er sagt da, zitiert aus dem Joel, Apostelgeschichte 2, Vers 17. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Eben, wie wir es im Hebräer gelesen haben, es braucht niemand mehr, der den anderen belehren tut. Weil jeder von Gottes Gesetz ins Herz überkommen hat. Von ganzem Herzen. Es geht, eure Töchter und Söhne werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Alle Männer und Frauen, die mir dienen, will ich meinen Geist geben und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Halleluja! Das ist die Begründung, warum die erste Gemeinde so eine Kraft gehabt hat, weil zweitens alle, die dazugehört haben, haben ihrem innersten, ihrem tiefsten Wesen Jesus Christus als König erkannt. Es war keine Religion, es hat so nichts zu tun mit dem Christentum, das wir heute kennen, wo es wohl echte Sachen dabei hat, echte Erkenntnis und echte Offenbarung, wo du aber niemals die Früchte siehst von der ersten Kirche. Und Jesus hat gesagt, ich werde den Baum an den Früchten erkennen. Ich werde an den Früchten erkennen. Und wenn du dich fragst, was die Kirche heute bei uns in der Schweiz für Früchte herauswirkt, dann musst du zum Schluss kommen, dass es nicht die Kirche von Jesus Christus ist. Sondern dass da irgendwelche Leute sich um ein Sujet, um ein religiöses Sujet versammeln. Es ist eine harte Sache, aber es ist so. Und besser, wir werden uns das jetzt bewusst, als irgendwann später. Wir werden irgendwann eines Tages erschreckt sein und sehen, was Gott eigentlich mit uns vorgehabt hat. Was Gott eigentlich mit dir möchte anstellen und wie sehnlichst er dir möchte begegnen durch eine Offenbarung, die dich für immer verändert. Die ersten Christen haben Jesus erkannt. Das seht ihr in der Apostelgeschichte. Und zwar nicht nur die Apostel. Jesus ist seinem Volk erschienen. Zum Beispiel, und diese Stelle stimmt jetzt, 1. Korinther 15, 6. Heisst es, wo Jesus über die Auferstehung redet, er redet nicht einmal, er will gar nicht unbedingt das Thema aufbringen, aber er wird dazu gezwungen quasi, sagt er, und übrigens, 500 Brüder haben Jesus Christus als Auferstandenen gesehen und bezeugen das. Das ist weit über die bekannten 12 Apostel ausgegangen, ist Jesus Christus erschienen. Jesus Christus ist an Petrus erschienen, er ist an Paulus erschienen, er ist in Engelform ist er der ersten Frau erschienen am Grab und hat gesagt, geht und erzählt, Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus war präsent und er ist jensten Tausenden von Menschen begegnet, sei es im Traum, in einer Vision oder in einer realen Begegnung. Versteht ihr, was ich rede? Jesus Christus war präsent. Und als ich über diese Predigt gebetet habe, habe ich gesehen, in meinem Geist, wahrscheinlich habe ich geträumt. Ich sage nicht, dass es von Gott ist, aber ich habe gesehen, vielleicht ist mein Wunsch, wie Jesus selber da in der Mitte erschienen ist. In einem weissen Gewand war er da, in so einem langen Gewand, und er hat ein Buch unter dem Arm gehabt. Und das war die Attraktion von dieser Celebration. Dass Jesus erschienen ist. Das ist der Grund, warum die Männer und Frauen ihr Herz Gott geschenkt haben. Sie haben erkannt, wer Jesus Christus wirklich ist. Und es muss dir so egal sein, was vor dir war, aber es darf dir nicht egal sein, was nach dir ist. Und ich bin ganz sicher, wenn Menschen wieder anfangen, Gott zu suchen, wird sich Christus offenbaren. Und ich habe uns letzten Sonntag über die Heilsarmee erzählt, über ihre Leidenschaft, wie sie Christus bezeugt haben, über Männer und Frauen, besonders auch sehr viele Frauen, die Außerordentliches für Gott bewegt haben. Bis hin zu Gesetzen, wo das Schutzalter für Kinder gesetzt worden ist oder später dann gefährliche Kinderarbeit, mit Schwefel, was Zündhölzer gemacht haben, verboten worden ist. Es ist sehr, sehr real und praktisch geworden. Die Frauen und Männer, die sich eingegeben haben, die waren nicht anders gewesen als du. Es sind Leute wie du, Normalos, die einfach im Leben stehen, irgendwo geboren sind, irgendwie sich durchs Leben wursteln, irgendwie schauen, dass sie ihr Einkommen verdienen können, irgendwo einen Bekannten, einen Freundeskreis haben. Es sind normale Leute wie du und ich. Auch damals, bei der ersten Gemeinde, wo der Heilige Geist gefallen ist. Es sind Leute wie du und ich. Die sind nicht besser gewesen, die sind nicht heiliger gewesen, die sind gewesen wie du und ich. Aber Gott hat es gefallen, souverän, seinen Heiligen Geist fallen zu lassen. Einfach so. Ich bin so berührt. Für das lebe ich. Ich lebe so, ob ich es sehe oder nicht sehe, aber ich lebe für das. Und der Herr möge mir das schenken, dass ich ein Zeuge sein darf, wie der Heilige Geist unvorbereitet auf Menschen fällt. Und wo vorher andere unreine Sachen in den Herzen gestanden sind, die Lebensagenda ganz eine andere war. Oder wie sagt man so schön heutzutage? Der Lebensentwurf. Wie der Heilige Geist kommt und sein Gesetz in dein Herz hineinschreibt. Männer und Frauen an deinem Arbeitsplatz. Der Heilige Geist sein Gesetz in ihre Herzen schreibt. Das können wir nicht machen, liebe Leute. Das ist alleine der Kirche von Jesus Christus vorenthalten. Und die Kirche von Jesus Christus besteht aus Menschen, die selber die Offenbarung haben. Du kannst nur das auslösen, was du selber bist und hast. Der Jesus, der Paulus hat gesagt in seiner Gemeinde, ich habe euch Christus vor Augen gemalt als der Kreuzigte. Wahrscheinlich war er nicht einmal dabei bei der Kreuzigung, aber der Paulus hat die Offenbarung gehabt, er ist entrückt worden ins siebte Himmel. Dritte Himmel. Siebte Himmel ist wieder etwas anderes. Und er hat dort Christus begegnet. Und als er wieder runtergekommen ist, war er ein anderer Mensch. Der Paulus war 3 Tage blind, nachdem Jesus ihn gefragt hat, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Paulus war nicht anders als du. Er war nicht anders, der Petrus auch nicht. Leute, wir müssen in das Zeitalter wieder reinkommen, wo der Heilige Geist wieder regieren kann. Und der König Jesus in jeder Situation, an deinem Arbeitsplatz, in unserem Quartier, überall wo wir sind, wieder in seiner Kraft kann wirken kann. Wisst ihr, für mich, ich lebe in einer brutalen Spannung rein und ich weiss, viele von euch leben auch in dieser Spannung rein. Ich gebe euch 2 Beispiele. Ich hatte eine Vision von dem Ort, wo wir wohnen. Ich habe das Haus gesehen, schon vor mehreren Jahren. Und ich habe es gefüllt gesehen mit jüngeren Frauen und Männern, die Christus anbeten. Und es war eine Anbetung, die ihren Ursprung in einer klaren Sicht auf die Erlösung von Jesus Christus hatte. Es waren Männer und Frauen, die Gott angebetet haben und gewusst haben, eigentlich wäre ich am Kreuz gegangen. Aber Jesus hat es gemacht für mich. Es war eine Anbetung, die aus dem tiefsten Herz gekommen ist. Von einem Menschen, der am Tod entronnen ist. Eine Sicht, die du dir nicht selber einreden kannst. Und plötzlich hat es geläutet an den Türen. Und Nachbarn sind gekommen und wollten wissen, was läuft da innen ab. Wir haben das Licht gesehen ums Haus herum. Das ist Offenbarung von Jesus Christus. Das ist Power und Kraft. Ich erzähle euch doch 3 Beispiele. Ich habe vor mehr als 10 Jahren oder 15 Jahren, als ich das erste Mal als Gassenarbeiter unterwegs war bei der Langstrasse, einen Moment gehabt, wo mich Gott in eine Tür reingenommen hat, so einen kleinen Eingang, wo er mich auf die Knie gezwungen hat, runtergezwungen hat. Und dann hat er mir eine Vision gezeigt. Und ich habe gesehen, wie auf einem Holzbrett lauter Holzpüppli gemacht sind, angebunden sind mit so Lederriemen. Eine kleine Sache, eine lange, lange, lange Reihe. Und ich habe Gott gefragt, was ist mit diesen Holzklötzli? Und dann hat er gesagt, das sind alle, die gebunden sind und ich werde sie befreien. Die Lederriemen sind aufgegangen, die Holzpüppli sind zu realen Menschen geworden mit farbigen Kleidern und sie haben die ganze Langstrasse bevölkert und haben Jesus Christus angebetet, dass er löste. Das hat Kraft gegeben. Ich habe sogar ein Lied geschrieben darüber. Halleluja. Es gibt eine Spannung. Das ist die letzte Geschichte. Ich bin vor 2 Wochen einen Tag lang auf einem Bänkchen geguckt. Wie mir Gott das gesagt hat. Es war gerade da vorne bei der Lambda-Bar. Ich bin einfach dort gehockt. Und es war für mich so brutal gewesen. Wenn ich die Augen zugemacht habe, dann war das Reich Gottes da gewesen. Mir geht es gut. Ich bin erlöst. Ich erkenne Jesus. Ich seine Kraft, seine Sicht, seine Salbung. Ich spüre sie. Ich habe die Augen zugehauen und ich dachte, ich mache die Augen auf und jeder sieht es. Ich mache die Augen auf und niemand hat es gesehen. Niemand hat Jesus gesehen. Menschen waren wie Zombies, eine harte Schale. Ich habe gewusst, selbst wenn ich anfangen würde, Predigen, die Bibel vorlesen, einen persönlich ansprechen, es würde einfach abperlen. Und wisst ihr, was ist das Schlimmste war? Hinter mir sind zwei Frauen gesessen. Das ist zwar eine Woche später, als ich wieder da gesessen bin. Kürzere Zeit bin ich da gesessen, aber es ist im gleichen Kontext. Nur, dass es korrekt ist, von der Wahrheit her. Ich sitze dort auf dem Bänkchen und die beiden Frauen, zwischen 35 und 50, fangen da extrem grusig reden. Über sexuelle Sachen. Es war so grusig. Ich habe gemeint, ich träume, aber ich habe sie gekannt. Ich habe die eine habe ich gekannt. Nach einem Zeitchen habe ich mich umgetrüllt und habe gesagt, Ladies, wollt ihr nicht etwas Schöneres reden? Und ich kann es euch sagen, ich habe es nicht in einer Überlegenheit gemacht, sondern als zerbrochene, hilflose, zutiefst verletzt und schockiert, dass die beiden wunderbaren Frauen, die mal kleine Mädchen waren, und das niemals hätten wollen, an den Punkt in ihrem Leben kommen, wo sie so grusig und pervers reden. Ich habe dann die Sonnenbrille abgezogen und dann haben sie gesagt, weisst du, wir kommen zu uns in die Hölle. Die haben das sofort gesehen. Sofort haben sie es gesehen. Aber wisst ihr, was ist schlimmer gewesen? Sie haben sie ein bisschen respektiert. So viel. Dann haben sie weitergemacht. Und ihre Witz. Und das ist die Spannung, wo wir drinstehen. Und du vielleicht auch. Aber diese Spannung, die hat Gott noch viel, viel mehr. Das ist die Spannung, wo wir drinstehen, wenn wir unser Herz berühren lassen für den Schmerz von Gott, dass die Menschen Gott nicht erkennen. Wir sind nicht Schäfer und können dann befehlen, jetzt hört auf, grusig reden und erkennen den Herr. Es passiert dann, wenn es passiert. Es passiert dann, wenn der Heilige Geist kommt. Das kannst du nicht selber machen. Aber wir müssen an den Punkt herankommen, dass Gottes Geist, sein Reich nicht nur in mir drin ist, wenn ich die Augen zumache, sondern dass es durch uns alle durchfließt. Und das kann nur passieren, wenn mehr und mehr und mehr Menschen Jesus Christus erkennen. Es ist die Spannung. Die ersten Christen haben Jesus Christus erkannt. Halleluja. Wir gehen eine Folie weiter. Ich will euch das erklären, was es heisst, Offenbarung von Christus. Dass es etwas Dynamisches ist. Dass du jetzt drin stehst. Ich will dir aufzeigen, dass Gott jetzt, heute Morgen, an deinem Herzen am Wirken ist. Dass er in der Vergangenheit schon dran war und dass er in der Zukunft immer noch dran ist. Aber dass es mal einen Punkt gibt, wo es aus dir rausfließt. Und dass der Punkt vielleicht näher ist, als du glaubst. Mein Gebet ist das. Und wir wollen das anhand von Petrus anschauen. Und ich flitze da eigentlich durch. Der Petrus, das ist ja der Jünger, der Choleriker ist. Das ist ja der Jünger, der spontan ist wie ein Kind. Und das ist vor allem auch der Jünger, wo sehr viele Geschichten von ihm aufgeschrieben sind. Darum wissen wir es. Aber was für den Petrus gilt, gilt auch für dich. Im Lukas 5 sehen wir, wie Jesus Christus den Petrus beruft. Und das ist eine sehr coole Geschichte. Lukas 5, lesen Sie zuhause an. Kurz Skizze. Die Jünger sind am Fischen, am See Genezareth. Und Jesus ist auch dort, ist gerade am Predigen. Und das Problem war, die Jünger, also der Petrus und sein Brüder und Kompanie, haben die ganze Nacht nichts gefangen. Sie waren echt frustriert und haben ihre Netze geflickt, sind erfolglos gewesen. Dann kommt Jesus Christus und sagt zu ihm, sie haben sich schon gekannt, Nachdem Jesus aufs Boot gekommen ist, weil er wollte predigen, sagt er zu ihm: Simon, fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, damals noch Simon, heute Petrus, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Jesus, der Zimmermann, belehrte Fischer, wie man einen guten Fang macht. Und ich kann euch sagen, um diese Tageszeit hat man garantiert nicht gefischt. Side Story. Also ich gehe jetzt nächstes Mal mit einem fischen. Ich glaube sogar diese Woche am Donnerstag. Und er hat gesagt, weißt, mir geht es im Fall nicht unbedingt ums Fangen. Ich will einfach ein bisschen zusammen sein und ein bisschen reden. Und ich sagte, nein, da komme ich nicht. Ich will einen fetten Fang haben. Jetzt hat er einen anderen See ausgesucht. Jetzt gehen wir an den Weggitaler See. Jetzt hoffe ich wirklich, dass sie beißen. Weil ich wäre frustriert, wenn ich eine halbe Stunde, zwei Stunden, fünf Stunden dort hocken und nachher nichts essen könnte. Und ich bin einmal in meinem Leben fischen. Und das war wirklich so in Amerika. Wir sind dort gehockt mit der Angelrute und haben gar nichts gefangen. Und dann ist ein Aborigine gekommen, ein Einheimischer, und hat uns gesagt, geh dort rüber um diese Zeit. Wir haben es gemacht, wir haben einen nach dem anderen rausgezogen. Und glauben wir nicht, dass der Petrus die Tricks nicht kennen würde. Und kommt der Jesus und sagt ihm voraus: Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Und so weiter. Also, es war krass. Als Simon Petrus das sah, und das ist der Punkt, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist vor Matthäus 16, bevor er erkannte, dass er der Sohn Gottes ist. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos, auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simon und so weiter, die ihm geholfen haben. Aber Jesus sagte: Fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Das ist der erste Punkt. Jesus Christus hat eine Offenbarung gehabt. Petrus hat die Offenbarung gehabt, er ist Jesus begegnet und er hat erkannt, dass Jesus etwas kann, was er nicht kann. Ganz einfach, nämlich fischen. Zu einer Tageszeit, wo die Fische nicht beißen. Interessant ist die Reaktion von Petrus und das zeigt, dass sein Herz vorbereitet war. Er hat an dem Punkt erkannt, dass er Sünder ist. Meine Frage an dich: Hast du das erkannt, dass du Sünder bist? Ich meine nicht, dass du etwas nicht gut gemacht hast oder etwas nicht richtig erfüllt hast oder noch in einer Gewohnheit hineinhängst. Ich meine, dass du Sünder bist. Dass du niemals würdest vor Gott bestehen können. Dass seine Liebe und sein Licht dich einfach verzerren würden. Dass du im Grunde genommen schuldig bist, in der Hölle zu sein, ewig getrennt von Gott und der grössten Qualen. Hast du das erkannt, dass du Sünder bist? Oder denkst du, nein, eigentlich bin ich ein cooler Typ. Gott redet zu mir, ich lese die Bibel, geistlicher Dienst. Dort fängt es an, bei der Offenbarung. Zuallererst einmal muss der Mensch demaskiert werden. Er muss demaskiert werden. Er muss von seinem hohen Ross oder wie der Paulus vom Esel oben runterkommen. Und erkennen: Ich bin Sünder. Ich bin Sünder. Das ist ein Startpunkt von allem. Und er hat noch nicht mal erkannt, dass Jesus der Messias ist. Er hat einfach erkannt, dass er Sünder ist. Und ich kann euch sagen, in meinem Leben war das genau der Fall. Ich habe gewusst, ich werde nie qualifizieren können. Ich werde ein Wurm sein, mein Leben lang. Ich werde nichts recht machen können. Es wird alles Bach abgehen. Ich habe gewusst, in meinem Innersten, ich bin ein Versager. Ich habe versagt, auch wenn das nach weltlichem Maßstab vielleicht anders beurteilt worden wäre. Ich hatte Sucht, wo ich gewusst habe, die treiben mich in den Tod, wenn ich die nicht stoppen kann. Ich hatte einen Charakter, wo gar niemand etwas damit anfangen konnte. Ich habe mich erkannt, wie ich bin. Ich habe gewusst, das ist ganz, ganz, ganz übel mit mir. Und ich kann euch sagen, das ist der Start und der Anfang von jedem Mensch, der sich eines Tages erhofft, eine Sicht auf Jesus Christus zu haben. Gott rennt weg von den Selbstgerechten. Wer meint, dass er qualifiziert gut genug ist und andere viel schlimmer sind als er? Er wird in dem Glauben gelassen, aber er wird niemals Jesus Christus begegnen. Weil Jesus ist gekommen für die Kranken und nicht für die, die schon gerecht sind. Zitat Jesus. Sündenerkenntnis. Und gerade auf das aber, auf den zerschlagenen Geist, ein weiterer Teil der Offenbarung von Petrus. Jesus sagt ihm: Ich habe eine bessere Aufgabe für dich, als die stinkenden Fische aus dem See zu ziehen. Ich mache dich zu einem Menschenfischer. Nächste Station. Ich überfliege das ein bisschen. Es ist einiges dazwischen passiert. Eine riesige Offenbarung. Petrus ist mit dem Jesus unterwegs. Er sieht, wie er Kranke heilt, Tote auferweckt zum Teil. Wie er riesige Wunder tut. Er lässt das in eine Predigt dazu. Und dann kommt der Punkt, wo Jesus erkennt, hey, das ist nicht irgendein Wundermacher, nicht irgendein Prophetengrosser, der mir da über den Weg gelaufen ist. Das ist Gott persönlich, das ist der Messias. Sohn Gottes, der Erlöser. Und da langer jetzt Zeit, nicht um darauf eingehen, ich hätte extrem gerne da einen Abstecher gemacht zu Jesaja 53. Weil an dieser Stelle müssen wir eigentlich anschauen, und da kommt mir der Marcel in den Sinn, wo die Chinesen gesagt haben, wir lassen die Westler nicht mehr predigen, weil nach 45 Minuten müssen sie nichts mehr sagen. Ich will so gerne mal in China reden. Ich will so gerne mal zu euch den ganzen Tag reden. Jetzt geht es nämlich um die Erlösung. Schreibt euch das auf, Jesaja 53. Studiert das in der Power Team. Dort ist beschrieben, was die Erlösung beinhaltet. Und wenn Jesus, wenn der Petrus sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias, dann hat er Jesaja 53 vor Augen gehabt. Und er hat gewusst, jetzt kommt der, der uns tatsächlich Erlösung bringt. Kurz darauf ab, in Matthäus 16, 23, ein paar Vers weiter später, sagt der Petrus sagt Jesus zum Petrus: Gang hinter mich, Satan, du haltest mich vom Auftrag weg. Und Jesus hat den Petrus, kurz nachdem er ihm gesagt hat, ich will den Schlüssel zum Reich Gottes geben, scharf müssen kritisieren. Und das ist eine Ermutigung für alle, die scharf kritisiert werden von Gott. Wo korrigiert werden. Wo Jesus sagt, du hast zwar vieles erkannt, du hast zwar Sündenerkenntnis gehabt, du hast zwar erkannt, dass ich der Sohn Gottes bin, aber in dem Punkt, muss ich dir sagen, laufst du total falsch. Und das ist der Punkt, wo der Petrus hat dann eigentlich keinen Raum mehr gehabt, zum stolz zu werden nach dem. Weil auch das ist öffentlich passiert. Und nachdem ihn Jesus aufgeklüpft hat, hat er ihn auch wieder grounded. Ein bisschen später, 10 Kapitel später, lesen wir eigentlich den absoluten Tiefpunkt von Petrus in seiner Geschichte. Nachdem er Sündenerkenntnis gehabt hat, nachdem er Jesus als Messias erkannt hat, nachdem er mehrfach korrigiert worden ist, kommt ein super GAU und der Petrus verleugnet Jesus aus lauter Selbstüberschätzung. Verstehst du? Das war krass. Die Geschichte nicht kennen, lesen sie nach. Für die meisten wird sie bekannt sein. Petrus verleugnet Jesus. Und dann ein weiterer Hammerpunkt, Johannes 21. Der Petrus begegnet Jesus Christus, nachdem er bereits gekreuzigt ist und wieder auferstanden ist. Und zwar kann man das lesen im Johannes 21. Es ist in Galiläa passiert, am See Tiberias. Nachdem sie wieder zurückgegangen sind, zu fischen, haben sie ein ganz krasses Erlebnis gehabt. Nämlich ein Déjà-vu. Während der ganzen Nacht haben sie keinen einzigen Fisch gefangen. Total frustriert. Im Morgengrauen ist plötzlich Jesus am Ufer gestanden. Der Petrus sieht Jesus und kommt aus dem Boot raus und rennt am Jesus entgegen, weil er erkennt, das ist Jesus. Die anderen Jünger sind etwa 100 Meter entfernt und sind an Petrus gefolgt. Vorher ist noch Folgendes passiert. Der Jesus hat übergerufen, den Fischer, und hat gesagt, Kinder, habt ihr nichts zum Essen? Nein, haben sie geantwortet, da fordert er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Und wieder haben sie auf das gehört und haben wieder einen riesen Fang rausgezogen. Und da ist am Petrus klar geworden, das ist Jesus Christus, weil er ist wieder erfolglos gewesen, Jesus sagt wieder ein Wort und er ist wieder erfolgreich. Und er hat den Fang reingeholt. Er ist rausgerannt und hat nachher zusammen mit dem Jesus Fisch gegessen. Es heisst da, keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber alle wissen, es ist der Herr. Das war eine riesige, riesige Offenbarung, die Jesus Christus an Petrus wieder gegeben hat. Und dann kommt die berühmte Stelle, wo Jesus den Petrus dreimal fragt. Petrus, liebst du mich? Und dreimal sagt der Petrus, ja, ich liebe dich. Und dann sagt Jesus, gut, dann weid du meine Lämmer. Weid du meine Herden. Du siehst, die Kurve von der Offenbarung beim Petrus hat wirklich Ups und Downs gehabt. Er hat absolute Höhenflüge gehabt und trotzdem, dass er Offenbarung hat, ist er wieder tief runtergefallen. Und immer wieder hat ihn Jesus aufgefangen und hat ihm eine neue Offenbarung gegeben. Bis er einen gewissen Reifegrad gehabt hat. Und dann ist es losgegangen. Dann hat Petrus angefangen, Jesus Christus zu dienen und die ganze Apostelgeschichte kommt. Die könnt ihr selber lesen, ich gehe jetzt nicht darauf ein. Er hat die grossen Predigten gehabt, er hat den Schlüssel bekommen, er hat die Heidenmission angefangen, er hat bis hin auf Rom, wo er dann schlussendlich gekreuzigt worden ist, hat er jeden Tag Jesus Christus dient aus ganzem Herzen und hat nicht mehr die grossen Abstürze gehabt, die er gehabt hat, als er noch jung war. Mit der Band auf. Irgendwo in einer Offenbarungsgeschichte stehst auch du mit Jesus Christus. Weil Jesus möchte, dass du ihn erkennst. Er möchte das. Er möchte, dass dein Geist lebendig ist und dass er sein Gesetz dir ins Herz hineinschreiben kann. Irgendwo stehst du. Und wir wollen heute Morgen nichts anderes machen, als uns nach Jesus ausstrecken, dass die Geschichte weitergeschrieben werden kann. Ich habe euch drei Punkte aufgeschrieben, einfach nur zum Lesen. Du kannst gerade alle drei reinfräsen. In der Offenbarung werden Gemeinden beschrieben und eine Gemeinde beschreibt den Zustand der Gemeinde in Europa. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Auch wärst du doch das eine oder andere. Du bildest dir etwas ein, ich bin reich, habe alles, was ich brauche. Du machst dir selbst etwas vor, du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Und dann sagt er unter anderem, ich könnte das lesen in der Offenbarung, 3 am Ende vom Kapitel. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Das sagt Jesus zu uns allen. Kauf dir Augensalbe, dass du anfängst zu sehen, was der Zustand ist von der Brut, vom Lieb Christus. Dass du ein Sehender bist. Epheser 1,18. Gott will, dass du deine Berufung als Sohn, als Tochter Gottes, das Erbe, alles, was für dich schon parat ist im Himmel, und Kraft von Gott, die dir wirkt, erkennst. Und auch für das, Epheser 1,18, brauchst du geöffnete Augen vom Herzen. Lese die Stellen an, studiere es. Deine Aufgabe ist es, Gott mit aller Kraft zu suchen. Jesus will sich dir neu offenbaren. Wenn dich das anspricht, was du heute Morgen gehört hast, und sagst, ich will weit über das rausgehen, wo wir drinstehen, dann ist dein Auftrag, Gott zu suchen von ganzem Herzen. Im Gebet, in der Anbetung, in der Stille, im Fasten. Und der Herr wird sich dir offenbaren. Er wird sich dir offenbaren. Und ich hatte heute Morgen einfach den Beitrag von der Lehre. Es war einfach eine Lehre. Ich hoffe, dass der Heilige Geist zu dir geredet hat. Dass er dich überführt hat, dass er dich ermutigt hat, korrigiert hat. Aber auch, dass er dich ausgerüstet hat mit Kraft, seinen Willen zu tun. Für das möchte ich noch beten, ganz speziell. Weil der Herr ist seine Gemeinde am Formen und er lässt uns alle dazu ein, in ein Abenteuer einzusteigen, das mit menschlichen Worten nicht mehr zu erklären ist. Wo Frauen und Männer, Kind, Buben und Mädchen, Alte und Junge, plötzlich zu Dienern von Christus werden, in einer noch nie dagesehenen Kraft und Stärke. Ich bitte dich, Heiliger Geist, von ganzem Herzen, dass du das wirkst in deinem Volk hinein, dass du die nötigen Schritte bei unserem Herzen unternimmst, dass du uns Augensalbe zeigst, dass wir anfangen zu sehen. Und dass wir aus Liebe zu dir, aus dem Gesetz, das plötzlich in unserem Herz steht, die richtigen Schritte unternehmen. Wir wehren uns gegen jede Form von Leistung und Religion und selber wursteln. Wir wollen geleitet sein von deinen Augen, Jesus Christus. Aber wir wissen, dass wir es bis heute noch nicht sind. Weil die Früchte von einer lebendigen Gemeinde noch nicht da sind. Vater, führe uns in das hinein. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wir vertrauen ganz auf dich. Wir wagen uns auf das Wasser raus, schauen in deine Augen und wissen, dass wir treu sind von dir. Ich danke dir, Jesus Christus. Ich bitte dich auch, dass du das allen übersetzen tust, die ganz etwas anderes erwartet haben. Dass das Reden transformiert wird in eine persönliche Offenbarung, Jesus Christus. Amen. Wir werden jetzt auch noch mal einen Moment Gott anbeten, ihn einfach erheben und so Jesus Christus begegnen.